Als das Lied gesungen wurde, von dem Blute und auch die Gedanken geäußert wurden, kann es passieren, dass einige, denen es neu ist, sich doch fragen, ob es nötig ist. Es ist nicht nur nötig, es ist die einzige Rettung, die Gott uns geschenkt hat. Hebräer Kapitel 9 möchte ich lesen und dann gehen wir heute zum Alten Testament. Hebräer Kapitel 9, Vers 12. Hebräer 9, Vers 12. Auch nicht mittels des Blutes von Böcken und Kälbern, sondern mittels seines eigenen Blutes ist er ein für allemal in das himmlische Heiligtum eingetreten und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht. Ohne Golgatha gäbe es keine Erlösung. Und für diejenigen, die vielleicht eine Verkündigung des Evangeliums in dieser Weise zum ersten Mal hören, möchte ich Folgendes sagen. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir hören, sondern es kommt darauf an, dass wir Jesus aufnehmen, dass wir ihn aufnehmen, um ewiges Leben zu haben und die Gotteskindschaft zu bekommen. Ich lese dieses Wort aus dem Johannesevangelium, dem ersten Kapitel, und zwar Vers 12. Vers 12 und 13. Evangelium Johannes 1, 12 und 13. Allen aber, die ihn annahmen oder aufnahmen, je nach Übersetzung, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Wir leben ja in einer Zeit, in der der Mensch an sich selbst gläubig geworden ist. Speziell seitdem die Technik und alle Errungenschaften so Einzug gehalten haben, glaubt der Mensch ja an sich, an sein Können, an sein Wissen. Er huldigt dem Werk seiner eigenen Hände. Und man hat viel von der Selbstverwirklichung des Menschen gehört. Wie viele können sich an die kurze Epoche erinnern, als die Schlagzeilen und das Schlagwort lautete, Gott ist tot. Könnt ihr euch alle gut daran erinnern? Ist ja erst ein paar Jahre zurück. Uns gingen solche Worte zu Herzen. Gott ist nicht tot, Gott lebt. Die Welt, die sich von Gott gelöst hat, ist tot in Sünde und Übertretung und hat Gott nicht erkannt. Nun gut, wollen wir das jetzt lassen und zum Buch Josua gehen. Wir wollen einfach die Betrachtung, die mit Sicherheit auch prophetischen Charakter hat, für unsere Tage auch eine Bedeutung mit sich bringt, doch kurz darauf eingehen an diesem Wochenende. Wir beginnen mit Josua, dem ersten Kapitel, Vers 2. Hier spricht Gott der Herr, mein Knecht Mose ist tot. Eine Todesbotschaft aus dem Munde Gottes des Herrn. Mein Knecht Mose ist tot. So mache du dich nun auf und ziehe über den Jordan dort, du und das ganze Volk, da in das Land hinüber, das ich ihnen, den Israeliten, geben will. Allen Grund und Boden, auf den eure Fußsohle treten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose zugesagt habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis an den großen Strom, den Euphratstrom, das ganze Land der Hethiter bis zu dem großen Meer im Westen soll euer Gebiet reichen. Wer die Landkarte zur Hand nimmt, wird feststellen, dass die Maße des heutigen Israel bei weitem nicht die Maße sind, die hier von Gott selbst bestimmt wurden. Und wir sind davon überzeugt, dass die Maße Gottes stimme und dass es so werden wird, werden muss, wie sein Mund es ausgesprochen, wie er es selber bestimmt hat. Ich möchte heute auf die Situation im Persischen Golf nicht näher eingehen, aber doch kurz erwähnen dürfen, dass gerade da Kuwait und der Irak, ihr wisst, da liegt die Grenzstadt Basra. Und das Wort Basra bedeutet in Deutsch Paradies. Und genau dort lag das Paradies. Genau dort ist der Punkt, wo vom Euphrat und vom Tigris dann insgesamt 4 Flüsse bis in 1. Mose im 2. Kapitel geschrieben steht, wie sie dort ihren Anfang nehmen. Vielleicht soll ich es lesen, damit ihr wisst, dass es so geschrieben steht. 1. Mose, 2. Kapitel, Vers 10, ja von Vers 10. Es entsprang aber ein Strom in Eden, um den Garten zu bewässern, und teilte sich von dort aus, und zwar in 4 Arme. Der erste heißt Pisan, dieser ist es, der das Land bewässert und so weiter. Ihr könnt sie alle lesen. Ich lese jetzt nur den 14. Vers. Der dritte Strom heißt Hiddekel, das ist der Tigris. Dieser ist es, der östlich von Assyrien fließt, und der vierte Strom ist der Euphrat. Ihr könnt ja selber mal auch die biblischen Karten nehmen und auch sonst einen Atlas zur Hand nehmen und feststellen, in welch einer Weise sich dort diese Ströme teilen und dann ihren Weg haben. Wenn wir jetzt vor die Tatsache gestellt worden sind, dass gerade dieses Gebiet zur Disposition steht, dann können wir damit rechnen, dass eine Auseinandersetzung kommt, denn so viel ist uns bewusst. Auch wenn die Feinde Israels ihr Augenmerk auf Nachbarn und andere lenken, es gibt für sie nur einen Todfeind, und das ist Israel. Sie können hinschauen, wo sie wollen, und in jede Himmelsrichtung reden. Aber wenn sie dann zuschlagen, dann wenden sie sich und würden da zuschlagen, wo sie meinen, dass ihr Erzfeind liegt. Und die Warnung ist ja schon deutlich aus Jerusalem gekommen, dass sie Acht geben mögen und überlegen, was sie tun. Auch darauf wollen wir heute nicht näher eingehen. Ich wollte es nur, weil es hier in dem Buch Josua steht, dass Gott die Grenzen festgesetzt hat. Und innerhalb den festgesetzten Grenzen Gottes gehörte alles, wohin ihre Füße kommen und treten würden, gehörte ihnen. Und ich frage weshalb und gebe auch gleich die Antwort, weil Gott es so bestimmt und es verheißen hatte. Sie sind in das Land der Verheißung geführt worden. Das Land gehörte ihnen aufgrund des göttlichen Beschlusses, den er in seiner Allmacht und Weisheit gefasst hatte. Mich bewegt dieses Wort, dieser Satz: Mein Knecht Mose ist tot. Alle Propheten, die je waren, die Gott gesandt, gebraucht hat, in mächtiger Weise, haben irgendwann einen Tag erlebt, wo ihr Dienst zu Ende, ihre Aufgabe getan und sie zum Herrn gerufen worden sind. Zwei haben den Himmel erreicht, ohne den Tod zu schmecken. Henoch als der siebente nach Adam. Ein vollkommenes Bild auf das siebente Gemeindezeitalter, wenn jetzt am Ende eine Schar übrig bleiben wird, die den Tod nicht schmecken, sondern die Verwandlung ihrer Leiber erleben und die Unsterblichkeit anziehen wird, nach dem Wort des Herrn. Wenn aber das Sterbliche, die Unsterblichkeit und das Verwesliche, die Unverweslichkeit anziehen wird, dann wird sich das Wort erfüllen. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Und verschlungen ist der Tod in den Sieg. Aber die Männer Gottes, auch die Größten, nachdem ihre Zeit abgelaufen war, gingen den Weg, wie jeder Mensch auf Erden ihn zu gehen hatte. Was mir auffällt in diesem Zusammenhang, ich möchte aus 5. Mose 34, Vers 5 und 6 lesen und auch weitere Bibelstellen. 5. Mose 34, Vers 5 und 6. So starb denn dort Mose, der Knecht des Herrn, im Lande der Moabiter, nach dem Befehl des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Lande der Moabiter, Bet Peor gegenüber. Aber niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. Im Neuen Testament wird uns dann noch deutlich beleuchtet, was gerade mit Mose geschah, der ja gestorben ist, aber nicht beerdigt wurde, in keinen Sarg gelegt wurde. Es gab auch keine Totenträger, die den Sarg getragen hätten, sondern vom Herrn steht geschrieben, und er begrub ihn im Tal, im Lande der Moabiter. Aber das Grab ist nicht gefunden worden. Sicher hat er ihn dort hingenommen und alle meinten, dass da eine große Beerdigung stattfinden würde. Aber sie fand nicht statt, weil Gott ihn zu sich genommen hat. Wohl aber gab es einen Streit um einen Leichnam. Das ist nicht oft vorgekommen, aber dort ist es vorgekommen. Ich möchte dazu aus dem Judabrief lesen. Juda, Brief, Vers 9. Hier wird uns berichtet, was in Verbindung mit dem Tod und dem Heimgang des Propheten Mose geschah. Judabrief, Vers 9. Dagegen hat der Erzengel Michael, als er mit dem Teufel um den Leichnam Moses stritt und einen Wortwechsel mit ihm führte, kein lästerndes Urteil über ihn auszusprechen gewagt, sondern gesagt, der Herr wolle dich zur Ruhe weisen, oder nach anderer Übersetzung, der Herr wolle dich schelten. Hier sehen wir ganz klar das Bild vor Augen. Mose war gestorben und der Feind wollte, dass dieser Leichnam nun zur Erde wird. Denn so steht's ja geschrieben, vom Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden. Es steht auch geschrieben, welches Tages du davon essen wirst, musst du des Todes sterben. Also ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und damals hatte ja noch Satan das Sagen über den Tod. Seit Christus gestorben ist und den Stachel des Todes herausgezogen und den Tod, die Hölle und den Teufel besiegt hat, hat Satan die Macht über den Tod verloren.
Amen.
Es gibt das Wort im Hebräerbrief, dass Christus den zerstört hat, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Glauben wir das alle?
Amen.
Und dann mag jemand sagen, ja, der Tod herrscht aber noch grausam. Lasst ihn doch herrschen. Er kann an den Gläubigen überhaupt nichts ausrichten, sondern nur dafür sorgen, dass wir aus der Zeit in die Ewigkeit befördert werden. Aber ausrichten kann er an uns nichts. Ich lese dazu Hebräer Kapitel 2 von Vers 14. Weil nun die Kinder, Verzeihung, Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat. Ich hätte ja fast Hatte gelesen, nämlich den Teufel. Und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Unser Herr hat durch seinen Tod den vernichtet, der die Macht des Todes hatte. Hatte, hat sie nicht mehr. Er kann sie nicht mehr haben. Denn Jesus hat es uns hier gesagt, nicht nur dem Apostel Johannes, sondern auch uns allen durch ihn. Offenbarung Kapitel 1, Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 und 18. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle oder des Totenreiches. Bis dahin hatte ein anderer das Sagen. Von dem Augenblick an war es unser Herr. Wir sind dankbar, dass diese göttlichen Wahrheiten uns nicht nur kostbar sind, sondern dass wir sie glauben und dass wir sie erleben werden. In der Auferstehung wird nämlich der Beweis erbracht werden, dass der Tod an den Gläubigen überhaupt kein Anrecht hatte. Und ihr werdet sehen, es gibt nämlich noch einen anderen Streit um derjenigen Willen, die dem Tode entflohen sind. Wir werden gleich darüber lesen. Hier im Judabrief haben wir Vers 9 gelesen. Dagegen hat der Erzengel Michael, als er mit dem Teufel um den Leichnam Moses stritt. Also war Mose gestorben, denn sonst gäbe es keinen Leichnam. Um den Leichnam Moses stritt und einen Wortwechsel mit ihm führte. Frage, was wollte er mit dem Leichnam? Seht, Gott hatte ja noch etwas vor mit Mose, wie er es auch mit Elia vorhatte. Und wer Matthäus 17 liest und die Parallelstellen in den anderen Evangelien, wird feststellen, dass Mose und Elia zu unserem Herrn auf den Verklärungsberg kamen und mit ihm über den Ausgang, den er nehmen würde in Jerusalem, gesprochen haben. Und wer Offenbarung 11 genau liest, wird feststellen, dass die Dinge, die durch den Dienst der beiden Propheten geschehen werden, die in Jerusalem 3,5 Jahre ihren Dienst verrichten und prophetisch reden werden, dass das sehr, sehr an den Dienst Mose und an den Dienst des Propheten Elia erinnert. Die Toten leben weiter. Sie leben mit Gott. Dazu hat Gott sie bestimmt und nicht nur sie, sondern auch uns alle. Wenn wir hier von dem Streit lesen, dann gehen wir noch zu Zacharia, dem 3. Kapitel. Da gab's auch einen Streit und diesmal um einen Lebenden, der sich in die Gegenwart des Herrn begab. Dort war es ein Gestorbener, der in die Gegenwart des Herrn wollte und das passte dem Feind nicht so ganz. In Zacharia, Kapitel 3, von Vers 1 bis 5, finden wir einen ganz sonderbaren Text. Zacharia 3, von 1 bis 5. Hierauf ließ er mich, den hohen Priester Josua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, während der Satan sich zu seiner Rechten stellte, um ihn anzuklagen. Wir wissen vom Neuen Testament her, dass Satan der Ankläger der Brüder ist. Und hier finden wir einen Gottesmann, den hohen Priester Josua. Er stand vor dem Engel des Herrn und Satan stellte sich neben ihn, um ihn zu verklagen. In Vers 2 lesen wir, da sagte der Engel des Herrn zum Satan, der Herr wolle dich schelten, Satan. Ja, der Herr, der sich Jerusalem erwählt hat, möge dir Schweigen gebieten. Wir wissen nicht genau, was der Feind alles hervorgebracht hat, welche Anschuldigungen, welche Klagen und Anklagen er vorgebracht hat. Aber so viel merken wir, dass da was war. Denn es steht geschrieben, der Herr möge dir Schweigen gebieten. Also stand er nicht nur da, sondern hat schwer angeklagt. Und so musste ihm der Mund gestopft und Schweigen geboten werden. Dann heißt es hier weiter, ist dieser nicht ein aus dem Feuer herausgerissenes Brandscheit? Ihr wisst ja, wenn im letzten Augenblick, wo alles in Flammen aufgeht, jemand herausgerissen wird, damit er nicht mit in Flammen aufgeht, das ist hier der Vergleich. Ist dieser nicht ein aus dem Feuer herausgerissenes, er war also schon drin, ein herausgerissenes Brandscheit? In Vers 3 steht, Josua war aber mit unsauberen Gewändern bekleidet, während er vor dem Engel stand. Satan hatte äußerlich gesehen das Recht zu verklagen, weil ein Mann Gottes in der Gegenwart des Herrn mit unsauberen Gewändern bekleidet war. Wir haben die Verheißung im Propheten Jesaja 61, die ja allen bekannt ist, dass der Herr uns in Kleider des Heils kleiden würde. Vielleicht soll ich es eben lesen. Jesaja 61, die Worte sind eigentlich allen geläufig. Jesaja 61, Vers 10. Laut frohlocken will ich über den Herrn. Jubeln soll meine Seele über meinen Gott, denn er hat mich in Gewänder des Heils gekleidet, mir den Mantel der Gerechtigkeit umgelegt, wie einem Bräutigam, der sich den Kopfschmuck nach Priesterart zurichtet und wie eine Braut, die ihr Geschmeide anlegt. Das tut der Herr. Aber der Mensch, der natürliche Mensch, ist ja unrein. Er wird erst rein durch das vergossene Blut des Lammes. Er wird gereinigt, er wird geheiligt. Aber zunächst kommt er doch in die Gegenwart Gottes, so wie er ist. Er sei hoher Priester oder Priester, er sei Levit, er sei, wie er ist. Von Natur aus sind wir alle unrein und unsere Gerechtigkeit ist doch ein unflätiges Gewand. Das sagt uns auch Gottes Wort durch den Propheten. Dann aber steht hier in Sacharja 3 etwas ganz Herrliches. In Vers 4. Da nahm nun Sacharja 3, Vers 4. Der nahm nun das Wort und gab den vor ihm Stehenden, in Klammern Dienern, die Weisung, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Zu ihm aber sagte er, siehe, ich habe deine Verschuldung von dir weggenommen und lasse dir Prachtgewänder anlegen. So kommen wir in die Gegenwart Gottes. Es kann sein, dass wir heute in seinen heiligen Augen unrein sind. Das kann sein. Wer ist rein in der Gegenwart Gottes? Kein Mensch. Es sei denn, er ist gewaschen im Blute des Lammes.
Amen.
Und dann geht das Wort in Erfüllung. Wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Und wenn sie war wie Scharlach, soll sie wie Wolle sein. Es geschieht in der Gegenwart Gottes, dass uns die schmutzige Kleidung ausgezogen, dass wir gereinigt und gewaschen werden unter dem Schall des Wortes, indem wir an die Kraft des Blutes, das zu unserer Erlösung floss, glauben, an die Kraft des Wortes und an die Kraft des Geistes. Und so werden wir nicht nur entkleidet, nicht nur ausgezogen, sondern auch angezogen, damit wie in Offenbarung 3 im letzten Sendschreiben geschrieben steht, damit die Schande unserer Blöße nicht offenbar wird. Aber in der Gegenwart Gottes sind wir alle unrein. Hat nicht sogar der Prophet Jesaja ausgerufen, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Erst dann geschah es, dass eine Kohle vom Altar genommen wurde, die seine Lippen berührte und die Stimme sagte, jetzt bist du rein. Und danach kam der Aufruf, wer will für uns gehen und unser Bote sein? Ihr Lieben, wollen wir dieses Wort heute zu uns reden lassen. Wir können uns nicht anders machen, wie wir sind. Aber wir brauchen nicht so zu gehen, wie wir gekommen sind. Wenn wir unter den Schall des Wortes in die Gegenwart Gottes kommen und der Feind sich neben uns stellt oder setzt, der steht ja nicht immer, der kann sich auch mal setzen. Wenn du stehst, stellt er sich neben dich. Und wenn du sitzt, dann setzt er sich neben dich. Der macht alles mit, um anzuklagen, um Schuldzuweisungen hervorzubringen und geltend zu machen. Dann sollst du auch heute wissen, dass er kein Anrecht hat, dass unser Herr als hoher Priester mit seinem eigenen Blute, das für uns spricht, für uns eintritt. Und dass er einfach dafür sorgt, dass die schmutzigen Gewände ausgezogen und der Mensch gereinigt werde um dann in Kleider des Heils eingekleidet zu werden. Ihr wisst ja, selbst im Natürlichen, wenn man sich umzieht, dann wird ein Bad genommen. Und wir nehmen das Wasserbad des Wortes. Wir tauchen uns darin unter. Da glaube ich nicht immer so sehr an das Besprengen oder Beduschen. Dann kann man ruhig ein Vollbad im Worte Gottes nehmen, um keinen Teil auszulassen, sondern alles mit einzubeziehen. Und deshalb sind wir auch hier in solchen Versammlungen, um das ganze Wort Gottes zu hören, um jede biblische Wahrheit zu glauben, um zu allem, was Gott gesagt hat, Ja zu sagen. Bei Mose ging der Streit Satan und der Engel. Hier war es wieder einer, der sich neben einen Gottesmann stellte, um ihn zu verklagen. Doch wie dankbar können wir sein? Der Herr sorgt für die Seinen. Er sorgt für die Seinen. Und hier wurde gesagt, ist dieser Mann nicht wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen worden ist? Sind wir nicht alle dem Feuer der Hölle entrissen worden? Waren wir nicht alle auf dem breiten Wege, der zum Verderben führt? War es nicht die Gnade Gottes, dass wir gerettet durch die enge Pforte eingehen konnten, um so den schmalen Weg, der Himmel anführt, zu beschreiten, damit wir auch das Ziel erreichen? Dann heißt es hier weiter in Vers 5, hierauf befahl er, man setze ihm auch einen Kopfbund aufs Haupt. Da setzten sie ihm den reinen Kopfbund aufs Haupt und legten ihm die Prachtgewänder an, während der Engel des Herrn neben ihm stand. Im Alten Testament gab es ja noch keinen Mittler. Das Blut der Versöhnung war noch nicht geflossen. Hiob hat dieses Thema aufgegriffen und hat es mit folgenden Worten beschrieben. Wenn ein Mittler da ist, ein Engel, ein Fürsprecher, es steht wohl in Hiob 33 geschrieben, Hiob 33, Vers 23, Hiob 33, Vers 23, wenn dann ein Engel für ihn da ist, ein Fürsprecher, ein einziger aus tausend. Ja, einer genügt. Ob er aus tausend oder eine Million kommt, ein Fürsprecher genügt. Und die Heilige Schrift sagt im Neuen Testament, im Brief an Timotheus, es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Johannes schreibt in seinem Brief, Geliebte, wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Einer genügt, ein Retter genügt, ein Heiler genügt, ein Mittler genügt, ein Fürsprecher genügt. Und den haben wir. Aber die Begriffe im Alten Testament, so lesen wir es hier auch, lauten eben noch Engel, Fürsprecher und so weiter. Und ich lese noch kurz hier in Hiob 33, um für den Menschen Zeugnis von seiner Gerechtigkeit abzulegen. Und dieser sich seiner erbarmt und spricht, lass ihn frei, dass er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe eine Sühne gefunden. Amen. Das ist schon Evangelium. Das ist schon frohe Botschaft. Kommen wir zurück zu Sacharja 3. Hier stellte sich Satan hin und verklagte, weil ein Gottesmann schmutzige Gewänder anhatte, als er seinen Dienst versah. Wir können nur aufrichtig und von ganzem Herzen zu Gott beten und ihn darum bitten, Herr, reinige und heilige du uns, wenn wir in deine Gegenwart kommen, dass Satan sich nicht neben uns stellen oder setzen könnte, um uns zu verklagen. Und sollte es geschehen, So habe ich es eben schon gesagt, schreibt Paulus, schreibt auch in dem Fall Johannes, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Auch heute Abend, wenn Satan als der Verkläger neben dir sitzt und dir ins Ohr flüstert, das hast du nicht recht getan, da hast du gesündigt und so weiter und so weiter, dann erinnert euch an das Wort aus 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber jemand sündigen, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Ich lese noch einen Vers weiter. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Halleluja, preis sei Gott. Nicht nur einige wenige, sondern auch für die der ganzen Welt. Oh, dass dieses Wort bis an die Enden der Erde klingen und erschallen würde, dass Gott eine Versöhnung geschaffen, uns in Christus der gesamten Menschheit zur Verfügung gestellt hat. Er ist unsere Versöhnung. Ihr wisst ja, alles, was er hat und geschenkt hat, das ist er auch. Er hat von Gott gesprochen, er ist Gott. Er hat von Liebe gesprochen, er ist die geoffenbarte Liebe. Er hat von Auferstehung gesprochen, er ist die Auferstehung. Er hat vom Leben gesprochen, er ist das Leben. Er hat von der Wahrheit gesprochen, er ist die Wahrheit. Er ist das alles. Wie wunderbar. Gehen wir zurück zu diesem Wort in Sacharja 3. Wir kommen nachher noch heute oder morgen zurück auf Josua. Hier sehen wir die Handlungsweise Gottes. Gott schaut nicht zu, wenn Satan verklagt. Er weist ihn zurecht. Und da, wo schmutzige Kleider sind, da werden sie entfernt und der Mensch wird in der Gegenwart Gottes gereinigt, geheiligt. Er wird gekleidet in das Gewand des Heils, wie wir gelesen haben, in Prachtgewänder, während der Engel des Herrn neben ihm stand. Heute ist es Jesus Christus, der Mittler des neuen Bundes, der mit dem Blut des neuen Bundes in das himmlische Heiligtum eingegangen ist. Und er ist gegenwärtig, um zu retten, zu vergeben, uns neu zu kleiden. Und dann können auch wir sagen, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Auch wenn Satan verklagt, ich lese euch das mal gleich vor. Es kommt nämlich eine ganz große Auseinandersetzung mit dem Ankläger der Brüder. Nicht nur mit Einzelnen, sondern mit der gesamten Schar, die dem Tode entrinnt. Ich lese das aus Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 12 von Vers 7. Sicherlich uns allen auch bekannt und dennoch wollen wir die Stellen vor Augen haben. Es ging um den Leichnam Moses, es ging um den hohen Priester Josua und der Satan, der war überall still zur Stelle, um den Streit vom Zaun zu brechen und so weiter. Und hier wird ein letzter Streit, ein großer Kampf entsteht im Himmel. Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12 von Vers 7. Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften. In welchem Zusammenhang steht dieses Wort? Wir haben es ja bereits oft genug betrachtet. wenn die Überwinderschar, die in Christo entschlafenen, aber bei seiner Wiederkunft auferweckten und verwandelten und in Christo lebenden und die dann verwandelt werden, hinaufgenommen werden in die Herrlichkeit, dann entsteht dieser große Kampf. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass der Satan, der ja noch meint, ein wenig herrschen und regieren zu können, dass der das gerne stoppen möchte und sagen, ihr lieben Leute, ihr müsst erst mal den Tod schmecken und so weiter und so weiter. Hier, das gibt es jetzt nicht bis hierher und nicht weiter. Satan stellt sich dort in den Weg, aber dann entsteht ein mächtiger Kampf. Und ich bin immer dankbar, dass ich hier nicht lese, und der Herr kämpfte mit dem Satan. Der Herr hat ein einziges Mal mit dem Satan die große Auseinandersetzung gehabt. Das Ringen in Gethsemane, der Weg bis nach Golgatha, und dann der Weg war auf Golgatha noch nicht zu Ende. Das war nur eine Etappe. Und dann hinunter in die untersten Örter der Erde, um den Sieg Gottes so vollkommen und allumfassend zu proklamieren, der auf Golgatha geschehen war. Deshalb hat der Herr überhaupt keinen Anlass, sich mit dem Satan ein zweites Mal auseinanderzusetzen oder mit dem Tod oder mit der Hölle. Das ist alles geschehen. Der Tod ist besiegt, die Hölle ist besiegt, Satan ist überwunden. Unser Herr ist der Sieger von Golgatha.
Amen.
Michael muss natürlich hier einspringen. Ich lese es noch einmal. Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften. Doch gewannen sie den Sieg nicht, und ihres Bleibens ward nicht länger im Himmel.
Amen.
Da ein Streit um den Leichnam Mose, da ein Streit um den lebenden hohen Priester Josua, hier ein großer Kampf, ein großer Streit zum letzten Mal in dem himmlischen Bereich, in dem Moment, wo die Überwinderschar, die den Tod, die Hölle, ja alles überwunden hat, um mit dem Herrn zu sein, alle Zeit. Wenn sie hinaufgehoben wird, ihr wisst ja, Satan hat in der Tat, ihr könnt es nachlesen, in Epheser 6, noch den Luftbereich, von dem aus er jede Menge tun kann. Und wenn diese Schar nun diesen Luftbereich durchbricht, also hinaufgenommen wird, dann sagt er plötzlich Stopp. So nicht. Und dann wird der Satan mit seinem Heer heruntergeworfen und wir, die Überwinderschar, geht hinauf. Ich lese aus Epheser Kapitel 6, Vers 12. Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten und den Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. Wie oft stehen auch Gläubige unter direktem Einfluss, der aus diesem Bereich kommt. Und da müssen wir immer darauf achten, unter welchem Einfluss wir stehen. Es kann auch Gläubigen passieren, dass sie von der Gegenseite beeinflusst werden. Denkt an den geliebten Petrus, der doch so sicher war, den Weg mit dem Herrn zu gehen. Wer kennt die Stelle aus Matthäus 16, was ist Vers 22 und 23 müsste es sein, als er unter bösem Einfluss Worte aussprach, die dem Verstande zusagten, aber gegen die Schrift gewesen sind. Und dann wandte sich unser Herr ja auch direkt an den Satan, der durch ihn gesprochen, unter dessen Einfluss das geschah. Matthäus 16, Vers 22 und 23. Da nahm Petrus ihn beiseite und begann auf ihn einzureden mit den Worten, Herr, das verhüte Gott. Nimmermehr darf dir das widerfahren. Er aber wandte sich um und sagte zu Petrus, mir aus den Augen, Satan, hinter mich, ein Fallstrick bist du für mich, denn deine Gedanken sind nicht von Gott oder auf Gott gerichtet, sondern auf die Menschen gerichtet. Menschlich gut gedacht und gemeint braucht lange nicht von Gott zu sein. Gott braucht keinen Menschen, der für ihn denkt. Gott sucht Menschen, die seine Gedanken, die höher sind als unsere Gedanken, in sich aufnehmen und die das sagen, was Gott sagt. Petrus hatte in dem Moment sagen wollen, Golgatha darf nicht passieren. Leiden und sterben, nein, Meister, das darf nicht sein. Und gerade das war im Plan Gottes. Also müssen wir immer darauf achten, dass wir sagen, was Gott gesagt hat, ob es uns in dem Augenblick willkommen ist oder nicht. Lesen wir hier weiter von Vers 9. So wurde Offenbarung 12 von Vers 9. So wurde denn der alte Drache, die alte Schlange, die da Teufel und Satan heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, auf die Erde hinabgestürzt, und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Das wird dann dieser endgültige Sturz sein. Der Prophet Jesaja und der Prophet Hesekiel berichten von dem Fall Satans. Von unserem Herrn, oder in Johannes 12 ist es wohl, wird uns gesagt, dass der Satan wie ein Blitz heruntergefallen ist, oder jetzt ergeht das Gericht über den Fürst dieser Welt. Johannes Kapitel 12, Vers 31. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Natürlich, es hat also einige solche Sachen schon gegeben. Nun hat er leider noch Zutritt, um die Gläubigen zu verklagen. Und dann müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass wir ihm kein Gehör schenken, sondern einfach sagen, Satan, weiche hinter mich. Ich lese jetzt hier, denn das Wort gehört dazu, aus dem Kapitel 12, den nächsten Vers, Vers 10. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist das Heil, die Macht und die Königsherrschaft an unseren Gott gekommen und die Herrschergewalt an seinen Gesalbten. Denn hinabgestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat bei Tag und bei Nacht. Das hat dann alles ein Ende. Dann kann er nicht mehr sagen, der hat das gemacht oder der hat das gemacht. Der hat ein schmutziges Gewand oder der hat dieses. Dann kann er nichts mehr. Er wollte aber stoppen. Er wollte stoppen. Ihr könnt euch ja vorstellen, das Heer des Feindes verteilt im ganzen Luftbereich. Und jetzt kommen die Erlösten, um ihre Wohnungen im Himmel einzunehmen. Die einen sollen herunter, die anderen herauf. Und der Kampf entsteht. Und ich bin so dankbar, dass uns hier gesagt wird, wie er ausgefallen ist. Wie er ausgefallen ist. Der Kampf ist zu unseren Gunsten ausgefallen. Amen. Satan, der Drache, die alte Schlange, mit seinem gesamten Anhang ist hinuntergeworfen worden. Und die erlöste Schar darf in die Herrlichkeit eingehen. Und es wird kein Verklagen mehr geben in alle Ewigkeit. Keinen Streit mehr um einen Leichnam, keinen Streit mehr um ein schmutziges Gewand. Nein, gewaschen in dem Blute des Lammes haben sie ihre Kleider hell und weiß gemacht. Und sie sind würdig, vor Gott dem Herrn zu erscheinen. Nicht von selber, sondern Kraft der Erlösung, die uns aus Gnaden zuteil geworden ist. Ihr Lieben, der Feind hat kein Anrecht zu sagen, der ist schmutzig, der ist unrein, der so und der so. Das Blut des Lammes spricht für uns. Und Jesus Christus ist der treue Hohepriester, der für uns eintritt, bis der Letzte hereingekommen und die Zahl voll wird und wir dann gemeinsam hinaufgenommen werden, um das Angesicht unseres Gottes zu schauen. Höret noch den Vers, der von dieser Überwinderschar gesagt wird. Es ist Vers 11 in Offenbarung 12. Diese haben ihn um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. Die Gesinnung unseres Herrn und Meisters ist hier so erkennbar. Welches Wort haben wir zur Einleitung gelesen? Wurde uns da nicht gesagt, wenn wir mitsterben, dann werden wir auch mit ihm herrschen? Ich glaube, das war 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2. Hier lesen wir noch einmal. Ja, Vers 11. Zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Paulus konnte sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt, bin mit ihm gestorben, bin durch die Taufe mit ihm begraben worden und lebe nun, was ich jetzt lebe, im Glauben des Sohnes Gottes. Ihr Lieben, wir müssen unser eigenes Ich, unser eigenes Wollen, unser eigenes Leben in den Tod geben. Wir müssen erkennen, dass wir nicht mehr uns selber zu lieben haben, sondern dem, der für uns gestorben ist. Und wir müssen erkennen, dass wir schon in Christo waren und mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden sind zu einem neuen Leben. Zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Fassen wir es zusammen. Satan wird sich überall dorthin begeben, wo Kinder Gottes sich versammeln. Und wer Hiob 1 und Hiob 2 liest, wird feststellen, sogar wenn eine Versammlung im Himmel stattfindet, dann hat er sich dort eingefunden. Und der Herr fragte ihn, woher kommst du und woher kam er? Von der Erde. Er sagt, ich bin auf der Erde umhergestreift. Und dann fragt Gott der Herr, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Aber den hast du eingezäunt, an den komme ich nicht ran. Und deshalb dient er dir auch so schön. Aber nimm mal die Umzäunung weg, dann wirst du sehen, was aus ihm werden wird. Gott ließ sich darauf ein. Wir wollen nicht näher uns mit der Sache befassen. Der Satan ist tatsächlich auch jemand, bald nicht mehr, aber heute noch. Wenn jemand denkt, er ist nur eine fromme Erfindung, das hat irgendeine große Theologin gesagt, dass Satan nur eine Erfindung ist. Nein, nein, Satan nahm unseren Herrn auf einen sehr hohen Berg. Er nahm ihn auf die Tempelzinne. Er wurde 40 Tage von ihm versucht. Satan ist ein gefallener Engel. Er existiert. Aber er ist überwunden. Er ist besiegt. Ihm ist die Macht genommen. Er kann nur so viel tun, wie Gott zulässt. Wir haben aus den betrachteten Worten heute Abend gelernt. Satan wird es versuchen, aber er kann nicht. Beim Leichnam Mose hat er mit Sicherheit gesagt, hör mal, so nicht. Der ist hier, der ist gestorben, der Leichnam gehört hier beerdigt. Ja, aber das Grab hat niemand gefunden. Da hat auch nicht Satan gesiegt, sondern Michael hat den Streit gewonnen. Aber er sagte ja, der Herr möge dich zurechtweisen. Und das Wort des Herrn ist das letzte Wort. Darunter muss sich auch Satan beugen und fügen. Wenn der Herr, unser Gott, sagt, er kommt zu mir hinauf, auch wenn er gestorben ist, dann hat der Satan das zu respektieren. Gott sei Dank dafür, dass das Wort des Allmächtigen ein Allmachtswort ist und in der Tat zu gelten hat. Und bei Josua haben wir es gesehen, die Anklage war eigentlich berechtigt, aber sie galt nicht. Denn Gott hatte schon Vorsorge getroffen, dass der Wechsel stattfinden, die Unreinheit beendet und das reine Gewand angezogen werden konnte. Ein Gewand, wie Jesaja sagt, Kleid des Heils oder Prachtgewänder sind ihm angezogen worden und sogar noch etwas auf den Kopf, das ihn krönen sollte und zeigen sollte, dass Gott eine ganze Sache gemacht hat. Von Kopf bis zu Fuß hatte Gott an dem Manne etwas getan. Und wir glauben das von uns allen, dass unser Gott von Kopf bis zu Fuß Großes an uns getan hat. Wir gehören dem Herrn ganz. Er hat sich ganz für uns dahingegeben und wir dürfen aus Gnaden ganz sein Eigentum sein. Wie immer der Feind sich an uns heranmachen, ob im Guten oder Bösen, er kann auch mal sagen, sprich, dass diese Steine Brot werden. Er kann auch sagen, stürz dich herab von hier. Es kann auch manchmal in Form einer Unterhaltung sein. Und dann natürlich auch immer die Anklagen. Aber der Herr wird in jeder Lage, wenn es sich um die Seinen handelt, neben uns stehen. Und die Anklage wird ihr Ende haben. Und Gott wird den Anklagepunkt beseitigen und uns in Kleider des Heils kleiden, dass wir jubeln und jauchzen können über die Hilfe, die Gott uns hat zuteil werden lassen. Wenn Satan sich neben dich stellt und sagt, du hast das gemacht und bist dort schuldig geworden und so weiter, dann könnt ihr wirklich mit aufrichtigem Herzen im Glauben sagen, Satan, weiche hinter mich. Die Anschuldigungen stimmten zwar, aber gelten heute nicht mehr. Der Fürsprecher ist da. Das Blut des neuen Bundes hat mich erlöst. Meine Schuld ist vergeben. Ich bin gewaschen im Blute des Lammes. Satan, du hast kein Anrecht an mir. Weiche! Und dann muss er weichen. Haben wir das soweit verstanden? Der Ankläger der Brüder wird es versuchen. Das ist seine Aufgabe. Aber nehmen wir auch das aus der Hand des Herrn. Denn dadurch können wir aufmerksam gemacht werden auf das, was vor Gott noch nicht in Ordnung gebracht ist, damit wir es in Ordnung bringen können. Schlussendlich kann auch der Feind dann irgendwie in das Gesamtgeschehen noch hineinpassen, indem wir dann mit aller Aufrichtigkeit den Herrn anrufen, wenn etwas angeklagt wird und wir spüren, dass es zu Recht geschieht. Dann kommen wir zum Herrn und sagen, vergib, wasche, nimm alles Alte, Beschmutzte und gib Neues, ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Leben. Er macht alles neu. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Wir sind natürlich zum Josua in das erste Kapitel nicht mehr zurückgekommen. Wir werden aber sehen, dass Gott mit seinem Volke einen Weg hat. Und diesen Weg geht er ungeachtet aller Anklagen des Feindes, allen Streites, alle Auseinandersetzungen, was auch immer unseres Weges kommen mag. Der Herr geht mit uns, bis wir das Ziel erreichen und vom Glauben zum Schauen kommen. Ihm gebührt alle Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gegenwärtig bist, dass du zu uns gesprochen hast, dass du auf unserer Seite stehst, dass du dem Satan gebietest, ihm das Handwerk legst. Er muss schweigen, er hat kein Recht, auch wenn er meint, er hat kein Recht. Christus ist hier, der gerechtfertigt hat, der vergeben hat, der gesühnt hat, der angenommen hat. Christus ist hier. Wer will die Auserwählten Gottes verurteilen? Wer will sie anklagen? Es geht nicht. Auf Golgatha ist die Entscheidung gefallen. Treuer Herr und Gott, gemeinsam bitten wir für alle, die ihre Hände gehoben haben. Du kennst ihre Herzen. Du weißt, was darin vorgeht. Geliebter Herr, ob Not in der Seele, ob im Geiste oder am Leibe, es soll geschehen durch die Kraft des Wortes und des Blutes und des Geistes Gottes, dass der Sieg Gottes in dem ganzen Menschen, in der Seele, im Geist und am Leibe geoffenbart werde. Geliebter Herr, wir danken dir. Du hast es getan. Halleluja. Jubelnd im Staube, wir beten dich an. Du hast uns die schmutzigen Kleider ausziehen lassen. Hast uns gewaschen. Hast uns gekleidet in Gewänder des Heils. Geliebter Herr, deine Braut, du König und Bräutigam unserer Seele, ihr ist doch verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden, ohne Flecken und ohne Runzel. So sah Paulus die Gemeinde vor dir, geliebter Herr. So sehen wir sie heute Abend, so sehen wir uns in deiner Gegenwart, ohne Flecken, ohne Runzel. Amen, Halleluja, gewaschen in dem Blute des Lammes, weiß gemacht wie der Schnee. Vergebung, Heil und Gnade ist uns zuteil geworden. Geliebter Herr, wir möchten dich durch Glauben ehren und uns immer auf deine Seite stellen und den Satan schelten, dass er weiche und dir die Ehre geben für das vollbrachte Erlösungswerk. Geliebter Herr, ich danke dir, dass du gerade jetzt Großes getan hast an all denen, die da glauben. Geliebter Herr, völlige Rechtfertigung, Reinigung, Heiligung, alles kommt von dir und in deiner Gegenwart wird es uns zuteil. Gemeinsam rühmen wir heute an dieser Stätte den Sieg von Golgatha und geben dir, dem Sieger, unserem Herrn Jesus Christus, die Ehre, den Preis und den Ruhm für das vollbrachte Erlösungswerk.
Amen.
Geliebter Herr, du hast der Schlange den Kopf zertreten. Du hast den Tod, die Hölle und den Teufel besiegt. Du hast überwunden, bist auferstanden. Wir danken dir dafür. Jesus, du lebst und wir leben mit dir. Denn so hast du es gesagt. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Geliebter Herr, wir danken dir nochmals für diese Versammlung, für den Gottesdienst. Ach, möge Glaube, biblischer Glaube, nämlich der Glaube, welcher der Sieg ist, der die Welt überwunden hat, aus deinem Worte durch den Geist in unseren Herzen gewirkt worden sein. Satan ist ein Lügner. Satan muss weichen. Jesus Christus hat allein Recht und Anspruch auf uns, die er erlöst hat. Möge allen, die heute zum ersten Mal hier sind und eine solche Verkündigung gehört haben, möge ihnen jetzt die Gnade Gottes, das Heil Gottes, die Vergebung und der völlige Segen des Allmächtigen aus Gnaden zuteil werden. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Halleluja, großer Gott. Gemeinsam rufen wir dir ein Halleluja zu. Halleluja, ein Preis sei Gott. Preis sei Gott. Halleluja, Halleluja. Du Sieger von Golgatha, herrlicher Heiland, wiederkommender König und Bräutigam unserer Seele. Wir jauchzen dir zu, wir jubeln dir zu. Halleluja, denn dein Sieg ist unser Sieg. Gelobt seist du in Ewigkeit. Deine Himmelfahrt ist die Bürgschaft für unsere Himmelfahrt. Halleluja, deine Auferstehung, die Bürgschaft für die Auferstehung aller in Christus Entschlafenen. Halleluja. Herr, wir preisen dich. Es sind alles göttliche Realitäten. Halleluja. Ehre, Preis und Ruhm sei dir, Gott und Herr, und dir, dem Lamme, das sich hat schlachten lassen. Ehre, Ehre. Preis und Ruhm und Anbetung in alle Ewigkeit. Amen.